Lieblingsplätzchen?
In LP006 war ich mit Joelle Adami am Kuchenbaum im Türkenschanzpark. Wir haben über Joelles Blog, der schon seit 2001 gibt, das Progress-Magazin, wo er in der Chefredaktion war, seinen Podcast Angst erschrecken, freies Radio in Luxemburg und Social Media geredet. Zum Schluss haben wir Zeppelin-Kekse gegessen.
Also gut, hi Joel.
Hallo.
Wo sind wir heute?
Wir sind heute im Türkenschanzpark im 18. Wiener Gemeindebezirk und wir schauen uns jetzt den Kuchenbaum an und hoffen, dass wir was riechen.
Okay, da bin ich gespannt.
Der Kuchenbaum heißt nämlich so, weil er im Herbst, wenn die Blätter dann anfangen gelb zu werden, braun zu werden, nach Kuchen riechen soll. Manche sagen Lebkuchen, andere sagen andere Kuchen, aber es riecht irgendwie so ein bisschen süßlich.
Also ist das die Baumart, die das...
Genau, genau.
Okay, das ist interessant. Also ein Hindernis haben wir ja schon überwunden. Es war halt nämlich irgend so ein seltsamer Charity-Lauf im Türkenschanzpark. Aber nachdem wir gerade zur Endzeit angekommen sind, können wir jetzt auch wieder durch den Türkenschanzpark
starten. Sehr gut, ja. Ja, das war unerwartet, irgendwie.
Ein bisschen ungut recherchiert wahrscheinlich, weder du noch ich haben drüber gedacht. Naja, wie kommst du dazu, dass du das als der Lieblingsplätzchen bezeichnest?
Ich fand die Frage ja schwer und ich konnte ja nicht unbedingt sagen, ja, meine Couch. Also es musste schon irgendwas sein, was außerhalb meiner Wohnung war. Und deswegen ist aber das mir irgendwie so eingefallen, weil es ein bisschen was Besonderes ist, ein bisschen ein Geheimnis. Nicht viele Leute kennen diesen Baum. Und ich mag den Türkenschanzpark sehr gerne. Erstens, weil ich halt gleich nebenan studiert habe. Und zweitens, weil es irgendwie so ein...
Und S-Bahn.
Riechst du was? Ich finde, dass man es riecht.
Ich muss sagen, ich rieche sehr schlecht. Ich bin gegen so viele Sachen allergisch.
Okay.
Das ist der Kuchenbaum.
Das ist der Kuchenbaum,
ja. Den müsstet ihr ja dann gleich fotografieren.
Voll.
Und du hast gesagt, davon gibt es mehrere?
Es gibt zwei. Es gibt noch einen anderen, da weiß ich aber nicht, ob ich den auf Anhieb gleich wiederfinde, den hier.
Wie bist du auf den aufmerksam geworden? Hast du von dem eine Geschichte gehört, oder?
Ich weiß gar nicht mehr, wie. Also den Baum habe ich irgendwann beim Blättern im Bestimmungsbuch entdeckt, quasi.
Warum aber blättert schon, man ein Bestimmungsbuch?
Wenn man sowas in der Schule lernt, beziehungsweise sowas in der Art studiert, dann hat man öfters mal ein Bestimmungsbuch in der Hand. Weil ich sagen muss, dass ich im Studium eher
aber
selten...
Was hast du studiert?
Ich bin jetzt fast fertig mit Umwelt- und Bioressourcenmanagement. Das ist ein Studium an der BOKU, das sehr interdisziplinär ist und ja, so... relativ angewandt naturwissenschaftlich, ein bisschen technisch und viel so sozioökonomische Fächer hat. Und davor habe ich eine Schule gemacht in Luxemburg, also wo ich her bin. Und das war ein forstwirtschaftlicher und umwelttechnischer Zweig. Und da muss man halt super oft Bäume bestimmen.
Bäume liegen dir schon nah.
Liegen mir schon nah, ja. Muss man super oft Bäume bestimmen und deswegen hatte ich dann irgendwann... Beim Blättern ist mir dieser Kuchenbaum aufgefallen. Ich dachte, das ist ja ein lustiger Name und habe halt gelesen, okay, der soll nach Kuchen riechen. Und ich habe das dann in eine Geschichte von mir eingebaut.
Das habe ich mir schon gedacht. Auf deinem Blog gibt es ein Tab, das heißt Kuchenbaum.
Genau, das ist eine Geschichte, die so als Fortsetzungsgeschichte am Blog erschienen ist. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr weitergeschrieben. Ich weiß auch nicht, ob ich noch irgendwann mal die Muße finde, daran weiterzuschreiben, weil jetzt einfach schon so viel Zeit vergangen ist, seit die letzte Episode quasi veröffentlicht wurde. Aber ja, da haben sich zwei Menschen unter einem Kuchenbaum kennengelernt. Und das wurde dann irgendwie der Titel dieser Geschichte. Und ich fand das einfach spannend, weil der halt so ein besonderer Baum war und weil der halt nach Kuchen riecht. Oder riechen soll im Herbst. Also ich finde schon,
das muss ja, also auf, so mich, auf mich kannst du da nicht vertrauen, okay. Als es so Gerüche angeht. Aber immerhin machen wir ein Audiomedium. Also
ja,
wir müssen wir vielleicht beschreiben. Also vielleicht riecht es tatsächlich noch Kuchen. Kann man dir überlassen.
Du hättest einfach Ja sagen können. Das kann ja dann niemand nachprüfen.
Stimmt, naja. Auch wieder Mist.
Auf jeden Fall... Ja, also ich wusste, dass dieser Baum existiert, aber ich wusste, ich hatte noch nie einen gesehen, auch noch nicht, dass er in der Geschichte war.
Ist der heimisch da bei uns, oder?
Nein, die stammen aus Japan.
Okay.
Also der hier wurde wahrscheinlich irgendwie extra gepflanzt, weil das halt so...
Ja, relativ viele Bäume in dem Türkenschanzpark sind irgendwie so Natur... Denkmäler Dinger, oder?
Ja,
also es ist ja extra angelegt worden mit so besonderen Baumarten.
Voll. Ja, was halt immer so ist, wenn man so einen schönen Park, dann will man halt irgendwie so, ich kenne mich da leider nicht super aus, so in Landschaftsarchitektur oder sowas, aber dann will man schon immer irgendwie was Extras haben und was zeigen, was man vielleicht auf irgendwelchen Reisen mitgebracht bekommen hat oder so. Und da die Boko in der Nähe ist, glaube ich, dass es da auch dann viel so...
Naja, dass das damit zusammenhängt, das kann
genau,
sein.
Genau, dass man dann auch Sachen herzeigen kann, die besonders sind.
Na, du hast gesagt, du bist kein Experte in Landschaftsarchitektur, aber vielleicht im Bloggen. Also bevor wir aufgenommen haben, hast du gesagt, du bloggst 15 Jahre. Das ist echt lang. Wie ist man bitte so Anfang der 2000er draufgekommen, einen Blog zu starten?
Ah, das ist eine spannende Frage. Sollen wir vielleicht uns irgendwo setzen oder
ja,
so?
Ja, eigentlich ist das aber ein unklug, dass wir einfach mitten in der Mitte vom Weg stehen. Genau. Wir können auf eine Bank da aufgehen, weil dann haben wir ein bisschen weiter weg von der S-Bahn.
Genau, ja, machen wir das. Sorry,
das oh, jetzt haben wir im Laub, wie schön.
Das unterbrochen hab.
Ja, aber das ist da genau die richtige Atmo für Lieblingsplätzchen. Podcast.
Riecht auch nichts am Laub. Ich habe jetzt versucht, ein Blatt aufzuheben und dran zu riechen, aber welches ist alles Einbildung?
Vielleicht ist schon von Regen weggespült worden. Ja. Haben die Bänke eigentlich trocken? Hat gedenkt?
Sollten schon.
Ja, sehr gut.
Sehr gut.
Top Podcasting-Platz. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass ich keinen Krach mit meinem Aufnahmegerät veranstalte. Naja, mach ich doch. Ja, also.
15 Jahre bloggen, ja. Also ja, das war 2001, habe ich mir eine Computerzeitschrift gekauft, weil damals war das mit Sachen herunterladen und so, war noch ein bisschen schwieriger. Also wir hatten zwar irgendwie so eine ISDN-Leitung, die eigentlich schon so schneller war als so diese Modems, die man kannte und auch nicht mehr diesen lustigen Krach gemacht hat, aber es gab da irgendwie so dieses Grafikbearbeitungsprogramm GIMP, ich glaube, das gibt es eh immer noch, das so gratis war und Open Source, und ich wollte das halt irgendwie haben, um irgendwie an Bildern herum zu doktern. Aha. Und der Download ging dann nicht, und dann hat mir irgendein Freund gesagt, das ist auf der und in der und der Computerzeitschrift ist das auf der CD drauf. Ich habe die gekauft, und in der Zeitung war ein Artikel über Blogs.
Okay.
So als das super neue Ding. Was es damals aber auch schon ein paar Jahre gab, aber
Was war da so drin gestanden?
Ja, dass es irgendwie Leute gibt, die ins Internet schreiben und zu verschiedenen Themen das machen, und ich weiß gar nicht, was da noch so.
Aber was so hat die dann daran überzeugt? Einfach so, hey, cool,
also,
was gibt's? Das mache ich jetzt auch.
Ich habe davor schon irgendwie so Homepages gehabt, und irgendwie hat mich dann tatsächlich der gleiche Freund, der mich auf das Magazin aufmerksam gemacht hat, hat irgendwie gesagt, hast du diesen Blogartikel gelesen? Hast du gemeint, wäre das nichts für dich so. Und irgendwie ist das dann so passiert, dass ich dachte, okay, ich versuche das mal. Der erste Eintrag war irgendwie so...
War das der mit dem Kakao? Ich habe irgendwas von 2 Litern Kakao gelesen. Ich habe ein bisschen durchs Archiv geguckt.
Das ist, glaube ich, der, den ich als lesenswert aus dem ersten Jahr markiert habe, weil er irgendwie... Also damals war das sehr tagebuchmäßig, und ich glaube, der allererste Eintrag war irgendwie so, hey, hier bin ich und ich zeig's jetzt allen. Ich weiß nicht, wer mit alle gemeint ist, also ich weiß es nicht mehr, und ich weiß noch nicht, was ich den Leuten zeigen wollte. Also so ein bisschen hat das eine Bestimmung verloren, oder so dieser Ursprungsding mit, okay, ich...
Aber
mach
du hast
das
nie
jetzt mal.
Was gelöscht oder so?
Ich habe nie was gelöscht, nein. Also ich überlege mir so einmal im Jahr, ob ich oder öfters, ich weiß nicht. Also immer mal wieder kommt mir also der Gedanke, soll ich nicht mal Sachen löschen, und ist das nicht irgendwie blöd, wenn du da Sachen drinstehen hast, die du geschrieben hast, wo du 14 warst. Und klar sind mir viele Dinge irgendwie peinlich, oder ich denke so, okay, das war ich vielleicht nicht so super sensibel, oder habe irgendwie Sprache benutzt, die ich heute nicht mehr benutzen würde, oder Gedanken gehabt, die ich heute nicht mehr so haben würde. Aber irgendwie denke ich mir, okay, ich habe das damals hingeschrieben, und so ein bisschen mag ich mir selbst das, also quasi treu bleiben, in dem Sinne von, ich mag das irgendwie nicht
das
irgendwie wegmachen. Es ist irgendwie da, es steht das Datum dabei, und ich hoffe, dass man irgendwie alle Leute aus dem Kontext erkennen können, dass halt die Person, die das geschrieben hat, damals ein Teenager war und halt Sachen ins Internet geschrieben hat, die halt Teenager ins Netz schreiben. Und für mich selbst ist es halt relativ cool, wenn auch manchmal so ein bisschen schmerzhaft, wenn man gewisse Sachen liest und sich denkt so, okay, wow, damals ging es mir aber echt nicht so toll. Aber im Endeffekt ist es ziemlich cool, halt so wissen zu können, okay, was habe ich damals eigentlich gedacht und was war eigentlich so, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, was ist da passiert.
Bei meinem Blog, das gibt es jetzt auch schon fast 8 Jahre, also nicht ein Podcast, aber das Kuchenblog. Und ich kann auch, also ich habe zum Anfang wenig dazu geschrieben, aber ich kann noch genau zuordnen, wem ich welchen Kuchen zum Geburtstag gebrochen habe oder so. Und dann erinnere ich mich halt auch wieder dran. Es ist eigentlich schon recht witzig, so ein eigenes Archiv im Internet zu haben.
Voll, also die Funktion erfüllt es auf jeden Fall, weil ich in den letzten Jahren viel, viel weniger gebloggt habe, einfach aus Zeitgründen und weil auch mein Anspruch so ein bisschen sich geändert hat oder ich will halt eher da längere Texte veröffentlichen, wo vielleicht die Gedanken ein bisschen abgeschlossener sind oder die halt einfach Prosa sind, die mir gefällt, nachdem ich sie geschrieben habe.
Also so wie die Geschichte mit dem Kuchenbaum.
Genau, ja, wobei die ja noch nicht fertig ist, aber...
Ich werde es mal anfangen zu lesen. Wie lang ist denn die?
Ich glaube, es gibt irgendwie 13 Teile. Also es ist schon relativ lang. Aber halt nie abgeschlossen. Und ich kann für nichts garantieren. Weil das ist auch schon echt... Ich glaube, das ist mittlerweile 10 Jahre her,
dass ich mich angefangen habe.
Ja.
Bist du schon so lange in Wien?
Nein.
Der Kuchenbaum gehört da nicht dazu?
Der gehört nicht dazu. Nein, den habe ich irgendwann später entdeckt. Und,
ach, das ist ja lustig.
Ja, genau. Also ich war dann, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, dieser Teil, warum den Platz ausgesucht. Ich war dann irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendwer meinen Blog gelesen hat und mir dann gesagt hat, hey, es gibt diesen Baum. Oder ob ich irgendwelchen Leuten von dem Baum erzählt habe und irgendwer dann meinte, hey, den gibt's im Türkenschanzpark. Aber irgendwie so über so eine Ecke kam das dann zu mir, dass es diesen Baum gibt. Und irgendwer hat mir den gezeigt und dann war ich super so, wow,
das ist cool. Wie ist denn, noch eine Frage zu deinem Blog, wie ist denn zu dem Titel von deinem Blog gekommen? Es ist ja Soul Zeppelin.
War
das einfach eine Eingebung?
Also der Blog ist ganz lange Zeit unter einem Pseudonym namens Fireball gelaufen, der aus Harry Potter stammt. Also da gibt es irgendwie eine Drachenart, die Feuerball heißt oder so. Und das war quasi so mein Internet-Nickname und den habe ich lange Zeit verwendet und irgendwann habe ich gedacht...
Also du hast da deinen eigenen Namen nicht schon von Anfang an?
Von Anfang an nicht, dann irgendwann schon, weil mir kein besserer Domainname als mein voller Name eingefallen ist, was im Nachhinein auch nicht so schlau war, aber man ist halt nicht immer so schlau. Und irgendwann habe ich dann auf Soul Zeppelin umgesattelt und ja, das ist ja eigentlich die Domain und der Titel oder Untertitel ist Enjoying the Post-Apocalypse. Zu welchen beiden Sachen magst du was hören oder zu beiden?
Es klingt in Kombination relativ interessant. Hat das miteinander zu tun?
Eigentlich nicht so sehr. Also ich mag einfach Zeppeline sehr gerne, so ästhetisch. Und sie sind halt öfters im Blog in irgendwelchen so Prosatexten aufgetaucht. Und irgendwann habe ich, glaube ich, gemeinsam mit Freunden nach einem Blogtitel gesucht. Und das ist dann dabei rausgekommen. Also quasi, das geht nicht um die Musikrichtung Soul, sondern es geht tatsächlich um die Seele, wenn man dann an sowas glauben mag.
Und was hat das mit der Postapokalypse zu tun?
So direkt nichts, aber also es gibt einen Text, in dem ich das so ein bisschen dargelegt habe. Der ist auch schon uralt mittlerweile. Wo ich irgendwie meinte, so, es gibt die Erde ist schon längst untergegangen und niemand hat es uns gesagt. Und eigentlich sind wir schon längst in der Postapokalypse. Ich weiß nicht mehr genau, woran ich das festgelegt habe. Ich glaube so ein bisschen an diesem Krisenzustand, der sich so langsam herausbildete, halt auch mit Klimawandel und so weiter. Und für mich war das irgendwie so das Gefühl, okay, eigentlich ist die Katastrophe ist schon längst passiert und wir haben es noch nicht mitbekommen. Das gibt eigentlich nicht diesen großen Knall und ist alles kaputt,
sondern es geht halt
langsam geht alles kaputt. Was jetzt, so wo ich das so ausspreche und drüber nachdenke, eigentlich immer noch sehr stimmt. Also gerade in Bezug auf den Klimawandel ist das ja ganz sicher so. Das war aber damals nicht mit drin.
Apropos Klimawandel, das bringt mir sofort super, da gibt es immer super Überleitungen auf auf dein anderes Projekt. Du hast auch einen Podcast. Und die aktuellste Folge ist über den Klimawandel.
Genau.
Auf Luxemburgisch.
Wait! We can't stop here. This is bad country.
Fear and loathing in Luxembourg.
Angst, Erschrecken zu Luxemburg.
Wo wär dir den 12. Juli 2017 erwartet, wo dir du gemerkt? Die Chance, weil das wäre, wenn du diesen Podcast um echten der für seine Ausstrellung lauscht.
Also ich bin aus Luxemburg und ich habe da mit so 16, 17 angefangen, freies Radio zu machen. Mhm. Jetzt wollte ich sowas sagen, wie damals gab es ja noch keine Podcasts, also das hat sich in der Zeit gerade so entwickelt. Irgendwie war das dann so relativ klar für mich. Also ich habe eine Radiosendung angefangen, das war zu dem Zeitpunkt eine relativ große Gruppe von Jugendlichen, die eine Magazinsendung gemacht haben, also wo halt jede Woche unterschiedliche Themen präsentiert wurden und halt verschiedene Beiträge gespielt wurden, Interviews mit Leuten, so wie wir es gerade machen, vielleicht ein bisschen kürzer, oder Bandinterviews oder Kommentare zu politischen Themen und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwann habe ich dann diese Rubrik Angst, Erschrecken in Luxemburg, also Angst und Schrecken in Luxemburg entwickelt, nachdem ich sehr viel Hunter S. Thompson, also der Autor von Fear and Loathing in Las Vegas, gelesen hatte und irgendwie dachte, ja, ich will auch sowas machen. Also halt irgendwie so satirisch, parodistisch, die eigene Welt, sich das eigene Erleben einbinden in halt einen Podcast. Und das war dann ganz lange Zeit tatsächlich so ein bisschen so Gonzo-Journalismus. Ich gehe auf irgendwelche Veranstaltungen und erzähle dann nachher davon, wie das für mich war und wie viel Angst und Schrecken ich erlebt habe. Was dann nach einer Zeit dazu geführt hat, dass ganz viele Leute mir immer gesagt haben, hey, dieses Event, ich nehme dich dahin mit, weil dann kannst du eine Episode darüber machen.
So im Sinne von Werbung drüber machen oder sagen, wie schrecklich das
tatsächlich sagen, wie schrecklich
ist.
Da war. Also halt eher so Sachen wie, lass uns auf dieses lustige Ding gehen, damit du dich
später drüber auslassen kannst.
Ja, genau. Ich glaube, das haben wir dann noch ein paar Mal gemacht bei irgendwelchen Sachen. Mir fällt aber jetzt kein gutes Beispiel ein. Vielleicht doch, es gibt so eine Truppe von Leuten, die so Retro-Partys organisieren. So 70er, 60er Jahre Retro-Partys.
Also die wo Leute man dann sind so motto-mäßig Old-Song hinkommt, oder?
Wo halt tatsächlich halt die Leute von früher wieder hinkommen und die Musik von früher nehmen und ihren Birnenschnaps mit Cola, was damals anscheinend das Leitgetränk war, trinken. man kann sich die Folge dann anhören. Also das war ziemlich lustig und aber auch ziemlich schrecklich. Und das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt, würde ich sagen, das Format, dass es immer mehr politischer Kommentar wurde. Mhm. Und vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren habe ich dann irgendwie beschlossen, okay, ich mache jetzt eigentlich nur noch politischen Kommentar und ich mag nicht mehr quasi dieses, ich gehe irgendwo hin und erlebe da was machen, weil erstens hat mich das so ein bisschen gehemmt, weil ich nicht dauernd Folgen aus Wien machen wollte, weil es ja in Luxemburg hieß. Und andererseits fand ich es irgendwie so ein bisschen, dass sowas gefehlt hat in Luxemburg, dass irgendwer so Blog oder Podcasts macht, also vor allem Blogs gab es zwar einige politische, aber das waren dann immer irgendwelche Leute, die in Parteien waren, die quasi so, hier, ich bin Kandidat sowieso und das sind jetzt meine Sachen, deswegen blogge ich jetzt.
Und mir ging's dann einfach drum. Wie schaut das aktuell aus? Gibt es mehrere luxemburgische Podcasts?
Kennst du viele? Ich mag jetzt nichts Falsches sagen, aber ich kenne.
Aber gibt es eine Art Netzwerk oder so?
Es gibt schon eine Art Netzwerk. Es gibt, also vor allem was Blogs angeht, gibt super viel. Halt, mich erstaunt das immer noch, weil so eine Zeit lang waren halt so Leute wie ich, die einzigen, die gebloggt haben, die halt irgendwie so Nerds waren und sich halt so mehr um das Technische interessiert haben und dann irgendwie dadurch zum Schreiben gekommen sind. Und irgendwann gab es dann so eine Welle von Leuten, die sich für Mode, Lifestyle, Kochen und so weiter. Und ich mag das überhaupt nicht abwerten. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Aber im Endeffekt finde ich es dann doch so ein bisschen eine erstaunliche Entwicklung. Oder ich hätte mir nicht gedacht, dass das passieren würde.
Dass es so cool wird zu bloggen.
Dass es so cool wird zu bloggen, ja. Doch, das habe ich schon gehofft, aber ich dachte, ich hätte nicht gedacht, dass die Themensetzung so bleibt oder dass die Themensetzung so wird. Ich hätte eher gedacht, dass es politischer wird, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass es dann öfters mal um Lifestyle geht, wobei das ja auch teilweise sehr politisch ist und sehr, also die Leute das verbinden. Ich mag das wirklich auf keinen Fall abwerten oder so, weil
ja, es gibt mittlerweile so 100 Millionen Blogs. Das ist nicht mehr so einfach wie, weiß nicht, kann man auch gar nicht sagen, vor 5 Jahren oder so. Vor 5 Jahren hat es auch schon ganz schön viele Food-Blogs und Lifestyle-Blogs und so weiter gegeben. Ja, aber bezüglich Podcasts, also ich frage deswegen, weil ich bin eigentlich nur ins Podcasten gekommen, weil ich in die Podcast-Community von Wien eingekippt bin. Und hat Luxemburg auch sowas? Ich habe mich schon immer gefragt, ob es in anderen Ländern auch irgendwie derartige Sachen gibt.
Also ich glaube, so wirklich super vernetzt eigentlich nicht. Also eine Zeit lang gab es ein paar Leute, oder gab es mehr Podcasts. Lustigerweise sind die dann sehr oft vom freien Radio so ein bisschen aufgefressen worden.
Echt?
Also nicht aufgefressen im Sinne von, dass die geschluckt haben und gesagt haben, die sind jetzt unsere, aber dass die Leute dann irgendwann zum freien Radio gekommen sind und entweder Beiträge gemacht haben oder quasi ihren Podcast jetzt dort produzieren. Aber es gibt nicht so ein großes Netzwerk und auch nicht so die Vernetzung wie bei den Blogs. Also das... Außer ich habe es noch nicht mitbekommen. Es gibt irgendwie Tausende.
Ja, es kann schon sein, dass man in seiner eigenen Blase lebt oder so.
Voll, voll. Falls irgendwer sich fragt, was dieses Geräusch ist, im 18. und 19. kriegen die Kinder einen kleinen Mercedes, der elektrisch fährt und fahren dann mit
und
so einem...
Und zum Sonntagsspaziergang ausgeführt wird.
Mini-SUV durch den Park.
Schön. Ja, das muss ich nochmal auf meinen Notiztitel schauen, auf mein super tolles zerknüttes Sketchnote, was ich dir eigentlich alles fragen wollte. Du hast auch fürs Progress-Magazin gestimmt, deswegen bin ich überhaupt auf die aufmerksam geworden, weil ich das immer gelesen habe und habe oft deinen Namen gelesen und habe mir gedacht, das googelt jetzt einmal, was der so schreibt, ist interessant. Und so ist zu der heutigen Folge gekommen.
Voll cool. Also erstens freut es mich ja, dass Leute das Progress lesen. Weil ich war jetzt die letzten 4 Jahre in der Redaktion oder in der Chefredaktion. Es gibt eigentlich nur die Chefredaktion. Und man hört sehr oft so, ja, das wird den Leuten zugeschickt und die werfen das dann gleich in den Mistkasten oder ins
Wirklich?
Altpapier. Das ist irgendwie so das, was einem öfters um die Ohren fliegt. Natürlich vor allem von der Opposition innerhalb der ÖH, aber auch von den ÖH-Leuten selbst, die irgendwie meinen, dass Print dann doch nicht die Zukunft sein kann und so weiter und so fort.
Mhm.
Ich war am Anfang, als ich das gemacht habe, dachte ich auch, so soll ich jetzt online machen oder Print, weil das war irgendwie so ein bisschen getrennt damals. Und habe dann irgendwie gesagt, na, ich mag doch irgendwie mag ich Papier. Und das war im Endeffekt, glaube ich, die richtige Entscheidung und war ziemlich cool. Also,
wie groß ist das Team hinter der Zeitung?
Das hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Also wir haben, als ich angefangen habe vor 4 Jahren, waren wir 6, waren wir 3 Leute Print, 3 Leute online. Und also die quasi so ehrenamtlich bei der ÖH beschäftigt waren und eine Aufwandsentschädigung bekommen haben. Und es gibt natürlich ganz viele Leute, die auf Honorarnotenbasis schreiben oder Layouten oder Fotos machen. Und da ist es ein bisschen schwer zu sagen, so wie groß alle Leute dahinter sind, weil gerade die Autorin, der Autorinnenpool
sich immer ändert
und dann Leute irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt dann doch eine Festanstellung oder ich bin jetzt bei irgendeiner Zeitung untergekommen und habe jetzt keine Zeit mehr für euch zu schreiben.
Mhm.
Aber vielleicht erzähle ich für die Leute, die das Progress nicht kennen,
das ist
so ein bisschen, was es ist. Das Progress ist das Magazin der österreichischen Hochschülerinnenschaft der Bundesvertretung. Also es gibt ja auf jeder Uni quasi eine Vertretung, aber es gibt halt auch bundesweit eine. Und neben dem ganzen Zeug, das die für die Studierenden machen, wo sie irgendwie mit dem Ministerium streiten oder irgendwie Beratung machen oder
ÖH-Pickerl für Mensa ausgeben oder so?
Ja, aber das machen eher die Leute auf den Unis lokal. Also
okay.
Das wird, glaube ich, nicht...
Das gehört nicht zum Bundesding.
Gehört nicht zum Bundesding. Ich glaube, das ist immer... Ich glaube sogar, dass sich dann in Wien die Unis oder die ÖHs zusammenschließen, aber egal, da habe ich nicht so den Einblick. Also neben all dem Zeug, was die ÖH so für die Studis macht, gibt sie halt auch ein Magazin heraus, was ich politisch eigentlich sehr cool finde, dass man Leuten die Möglichkeit gibt, sich auszudrücken. Also jetzt nicht nur uns paar Leuten in der Redaktion, sondern halt all den Leuten, die da geschrieben haben oder Fotos gemacht haben. Ja, ist das größte Studierendenmagazin in Österreich, wird an ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Auflage jetzt ist. Sie war zuletzt, als ich in der Redaktion war, waren sie 60.000. Mhm. Zwei Jahre davor waren sie 120.000. Also da wurde
Was ist da passiert?
Da gab es einfach Einsparungen, die gemacht werden mussten.
Und wer hat die dann einfach nicht mehr gekriegt? Oder sind die einfach an weniger Studierende ausgeschickt?
Es sind einfach an weniger Studierende ausgeschickt worden. Also der Versand war... Natürlich gab es eine Liste mit Abos, die gesagt haben, sie mögen es immer bekommen. Und der Rest wurde eigentlich immer zufällig versandt.
Okay.
Also das war dann so ein bisschen...
Ja, also ich habe das gekriegt, das Magazin, das erste Mal, als ich angefangen habe zum Studieren und habe es mal cool gefunden. Und dann bin ich umgezogen und habe schon Angst gehabt, dass ich das nicht mehr kriege. Und dann habe ich es abonniert und jetzt habe ich es immer noch gelesen.
Cool.
Also ich finde es wirklich ein schönes Magazin. Aber dann noch eine Frage, weil du gesagt hast, es gibt die Bundes-ÖH hat ihr eigenes Magazin. Ist das Unique-Magazin von der Uni Wien?
Genau,
oder?
Ja.
Also von der Uni Wien ÖH?
Genau.
Okay, jetzt verstehe ich das.
Deswegen gibt es zwei.
Zwei Sachen parallel.
An der BOKU gab es auch eins, da war ich, bevor ich ins Progress gekommen bin, habe ich das zwei Jahre lang gemacht. Das hieß einfach ÖH-Magazin. Mhm. Also, keinen sehr kreativen Namen oder so.
Wie bist du auf die Idee gekommen, dass bei der ÖH die für ein Magazin engagierst?
Ja, das war auch so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Ich habe angefangen zu studieren 2009, als die Uni-Brennt-Proteste waren. Mhm. Also riesige Studierendenproteste.
Oh, das Audimax besetzt.
Das Audimax war ganz lange Zeit besetzt. Und da gab es halt auch an der BOKU so eine kleine Protestgruppe, die halt an der BOKU selbst so ein paar Sachen, Aktionen gemacht hat. Und da waren natürlich auch irgendwie Leute von der ÖH dabei und irgendwann ist das so Leuten aufgefallen, dass ich wohl doch ganz gut schreiben kann und die haben dann so gemeint, hey, magst du nicht für das Magazin was machen? Mhm. Und habe das dann gemacht und irgendwann haben die gesagt, magst du nicht die Redaktion übernehmen? Dann habe ich das zwei Jahre lang gemacht. Also es war also nicht so, ich habe nicht gleich Ja gesagt, es hat dann schon so ein paar Monate gedauert, bis ich mich breitschlagen habe lassen, aber irgendwie dachte so, ja okay, das mag ich, mag das mal für eine Zeit lang machen und das hat mir dann eh ganz gut gefallen. Das hat ganz gut geklappt alles. Wobei es auch so ein paar Mishaps gab.
Inwiefern?
So, einmal haben wir das falsche Magazin in die Druckerei geschickt, also die Ausgabe davor.
Ui!
Das war so ein bisschen blöd. Zum Glück wurde es bemerkt, ehe es verschickt wurde. Und zum Glück war die Druckerei sehr nett und die hat da kein Geld verloren oder nicht viel. Also okay. Die haben quasi dann, glaube ich, nur das Papier berechnet und gesagt, okay, ihr seid so gute Kunden, wir drucken euch das nochmal. Also es war ganz cool, dass die da sehr nett waren und dass dann niemand irgendwie in die eigene Tasche greifen musste oder dass nicht die Studierenden super viel Geld irgendwie verloren hätten. Also das war, aber das passiert halt auch, dass Sachen falsch gedruckt werden.
Ja, und vom ÖH-Magazin von der BOKU, wie ist dann zum Progress gekommen? Seit wann gibt es das? Ist das
so alt? Das gibt es schon länger. Ich glaube, mindestens 2001, aber es kann sein, dass es davor auch schon gab. Okay, also das habe ich eigentlich noch nie so ganz rausgefunden, weil da in der ÖH die... Wissen wird alles sehr kurzlebig, weil die Leute, die erzählen können, wie es bei ihnen war, die waren vielleicht zwei Jahre da, die wissen vielleicht noch, wie es davor war von ihren Vorgängerinnen und...
Das kommt mir ein bisschen vor wie bei der Schülerzeitung. Also ich war in der Schülerzeitung in meiner Schule und da war es ein bisschen problematisch in der Hinsicht.
Das Wissen geht dann sehr schnell verloren bei sowas. Ich glaube, ich habe einfach irgendwann laut gesagt, dass ich das gerne machen würde, als die richtigen Leute zugehört haben. Also ich habe das war glaube ich so um die ÖH-Wahlen herum irgendwie so nach after wählen gehen, Bier trinken mit Leuten und ich habe dann irgendwie gemeint so, ja, ich mag das ÖH-Magazin oder BOKU nicht mehr machen, aber wenn die vom Progress mich fragen würden, das würde ich schon machen. Und dann haben sie mich irgendwann angerufen und meinten so, hey, magst du das wirklich machen?
Cool.
Ja.
Und war ganz jetzt cool. Ist übergeben worden an wen anders?
Jetzt ist an wen anderen übergeben worden, ja. Also 4 Jahre sind ja quasi 2 ÖH-Perioden. Ist eigentlich schon sehr viel. Mhm. Also und also für mich sehr, sehr cool, dass ich das so lange machen durfte quasi, aber ich glaube, es ist dann immer gut, wenn das dann mal weitergeht. Und wenn man jetzt argumentieren könnte, dass die 2 Jahre ÖH, dass auch vielleicht mal überlegen müsste, ob das nicht 3 Jahre oder so besser wäre, weil mhm. wenn man das Gefühl, die Leute sind gerade gewählt und dann müssen sie schon wieder Wahlkampf machen und dazwischen ist wenig Zeit, um sich einzuarbeiten und um Dinge zu machen.
Weil es ist halt schwierig mit den, so kurz wie man studieren sollte, könnte.
Voll, müsste. Ja, das ist echt so ein Spannungsfeld. So. Wir haben den, also nicht zu dieser Wahl, nicht 2017, sondern 2015, haben wir den damaligen Minister, den Mitterlehner, interviewt und haben ihn auch die Frage gestellt und der hat auch irgendwie gemeint, so, ja, na, das passt schon, weil die Leute eh so kurz studieren. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, dass die mittlere Studiendauer eh länger ist und dass man es schon verkraften könnte, aber ja, es stimmt halt auch, die Leute, die das machen, die können in der Zeit nicht so wirklich, oder gerade Leute, die so Vorsitz- oder Wirtschaftsreferentin machen, die haben da nicht so viel Zeit zum Studieren nebenbei noch und wenn du denen das 3 Jahre aufhalten würdest oder so, dann würden die sich wahrscheinlich auch bedanken.
Ja, oder überhaupt.
Könnte es dann niemand mehr machen.
So. Überhaupt 2 Jahre einfach das an ein Amt zu machen, wenn man schon weiß, dass man in 2 Jahren dann auch fertig studiert haben sollte oder so.
Voll, ja.
Stell mir nicht so einfach vor. Ja, aber du hast ja jetzt fertig studiert, weißt du schon? Wir fällt jetzt mein Zettel noch an. Weißt du schon, was du jetzt machst?
Ja. Also ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe noch eine Masterarbeit, die ich schreiben muss, aber
worum
sonst
geht's denn?
Bin ich da fast fertig. Da geht es um Container und Geschäftsprozesse in Container-Terminals.
Okay.
Entschuldigung.
Oh, hallo. Wir kriegen mal Besuch. Ein kleines Kind, das sehr interessiert an unserer Aufnahmesituation scheint.
So, jetzt kriege ich ja wieder Luft und habe kurz was getrunken. Da geht es um Geschäftsprozesse bei Container-Terminals, also so logistische Prozesse.
Mhm. Das ist ja schon wieder ganz was anderes. Du machst ja 1000 verschiedene Sachen. Das ist voll interessant.
Voll, ja, das hat aber mit dem Studium zu tun, weil ich irgendwann festgestellt habe im Rahmen einer Wahllehrveranstaltung, dass ich mich sehr für Verkehr und Mobilität interessiere, dass ich das eigentlich super spannend finde. Und dann habe ich mich im Master darauf spezialisiert und das ist jetzt quasi nochmal so ein Schritt in, also das hat zwar auch viel mit Verkehr zu tun, nicht so sehr mit Mobilität von Menschen, aber halt mit Gütern, also quasi so die Transportsituation, ist nochmal quasi so ein Schritt zur Seite, die Masterarbeit darüber zu machen, ist auch ganz spannend. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, was mache ich nach meinem Studium? Ich werde jetzt Journalist, nachdem ich jetzt schon das Progress gemacht habe, super lang und
ewig bloggst.
Ewig blogge und ewig lang im freien Radio unterwegs bin, habe ich mich bei einer linksalternativen Wochenzeitschrift in Luxemburg oder Zeitung eher beworben, der Vox, und die haben mich genommen und ich werde jetzt da wahrscheinlich vor allem Online-Zeug machen.
Cool.
Also bin sehr gespannt, aber es ist noch, also es ist erst Mitte Oktober oder erst, das ist ja jetzt bald, wo das beginnen wird und dann werde ich mal sehen, wie das so wird. Aber ich bin da sehr gespannt. Was leider heißt, dass ich Wien verlassen werden muss, weil ich dann dafür nach Luxemburg ziehen muss.
Wie lange warst du jetzt in Wien?
Ich war jetzt seit 2009
also
in Wien.
Jahre.
Genau.
Das ist lang. Aber es ist eine schöne Stadt.
Voll. Also es ist so ein bisschen, ja, ein lachendes, ein weinendes Auge. Natürlich freue ich mich auf irgendwie was Neues und ein neues Projekt. Mhm. Und auch, ich freue mich auch ein bisschen, zurück nach Luxemburg zu kommen. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal so sagen würde. Aber habe dann doch ganz viele Leute, die dort leben, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich freue mich dann, mehr Zeit mit denen verbringen zu können. Und andererseits ist Wien eine Großstadt, Wien ist super schön, es gibt super viel, was man machen kann.
Luxemburg ist kleiner.
Luxemburg ist halt
kleiner. Luxemburg eigentlich?
Also das Land Luxemburg hat 500.000 Einwohner, okay. die Stadt Luxemburg hat 100.000 Einwohner.
Also ich war schon ein einziges Mal am Bahnhof in Luxemburg, da bin ich umgestiegen und
wow.
Ein Semi gekauft, aber mehr kann ich nicht sagen zu Luxemburg.
Der Bahnhof ist eh super hübsch, aber auch halt kleiner als Hauptbahnhöfe
in
Wien oder in anderen Städten. Ich weiß nicht, Luxemburg Stadt ist sehr abwechslungsreich und da wird einem auch sehr viel geboten, also da wird mir sicher auch nicht langweilig werden. Und ist auch sehr international, weil da ja super viele europäische Institutionen sind, zum Beispiel der Europäische Gerichtshof, den man ja öfters mal hört. oder das Sekretariat des Parlaments, frag mich nicht warum.
Okay.
Und viele andere lustige europäische Institutionen. Und deswegen gibt es halt so eine relativ große International Community und auch sonst ist Luxemburg.
Also wahrscheinlich ganz schön viel Sprachen. Also was ich nur zu Luxemburg weiß, ist es irgendwie so, ich studiere ja Sprachwissenschaft, habe ich mein Soziolinguistik gehört, dass Luxemburg irgendwie das Land in Europa mit dem höchsten Anteil an dreisprachigen Menschen ist. Wegen luxemburgisch, deutsch und französisch im Schulsystem. Das ist
genau
ziemlich interessant.
Also luxemburgisch wird im Schulsystem ja schon gelehrt, aber nicht so arg wie deutsch oder französisch. Mhm. Also es ist eher so nebenbei und nicht so lange und mit weniger Fokus auf Rechtschreibung, weil es, glaube ich, ganz lange keine eindeutige Rechtschreibung gab. Die ist dann irgendwann gekommen, aber das wird irgendwie jetzt nicht so wichtig geachtet. Und ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus der Zeit, dass luxemburgisch als Schriftsprache sehr wenig in Verwendung war. Mhm. Also es war ganz lange Zeit so, bis eigentlich das Internet kam und Leute angefangen haben, halt in ihrer Muttersprache ins Netz zu schreiben. Und
also auch keine Zeitungen auf Luxemburgisch oder so?
Sehr, sehr, also eigentlich keine Zeitungen, manchmal Artikel, aber eher selten.
Okay,
das ist eher dann auf Deutsch gemacht worden und in den letzten 20 Jahren dann auch vermehrt auf Französisch. Mhm. Und Deutsch und Französisch sind einfach Amtssprachen und wie gesagt, Luxemburg ist so groß wie Vorarlberg von der Fläche her. So groß, also halt so klein wie Vorarlberg von der Fläche her. Wobei man ein bisschen mehr Platz hat, weil halt es halt keine Berge gibt oder nicht so viele.
Und da kann man vielleicht Sprachen auf einem Raum unterbringen. Also
beziehungsweise man braucht halt einfach, wenn man so arg im Kontakt mit den Nachbarn ist die ganze Zeit. Also man hätte nicht sagen können, so wir sind jetzt eine Insel und wir sprechen nur Luxemburgisch, weil dann hat man irgendwie... fährt man 50 Kilometer und hat ein Problem und dann fährt man 50 Kilometer in die andere Richtung und hat noch ein größeres Problem, weil die Leute sprechen dann nochmal eine andere Sprache. Mhm. Und ich glaube, dass das historisch auch so ein bisschen oft so eine Rolle von Luxemburg war, gerade im europäischen Kontext, so als Vermittler, dass man irgendwie so zwischen Deutschland und Frankreich, dass man beide verstanden hat, auch die Mentalität von beiden irgendwie verstanden hat, weil man halt so viel Kontakt hatte. Und dann da irgendwie so Vermittler spielte.
Ja, also vielleicht kommen wir ja doch nochmal in Luxemburg vorbei und versuche Luxemburgisch zu verstehen. Was würde ich dir jetzt noch fragen? Ah, Mist, das hätte ich vielleicht vorher fragen sollen bei unserer ganzen Audiogeschichte. Du hast einmal für ein Hörbuch irgendwas gemacht namens Read Out Loud. Was hat es damit auf sich?
Ah ja, das war ein Hörbuch von jungen luxemburgischen Autorinnen und Autoren. Mhm. Es haben sich halt ein paar Leute zusammengetan und gesagt, hey, wollen wir nicht ein Hörbuch aufnehmen?
Machen wir jetzt einfach
mal. Und wir machen das jetzt einfach mal. Cool. Und das war eigentlich ein relativ guter Bekannter von mir, Yoshi Gottlieb, der hat das ins Leben gerufen. Der hat auch bei mir im Radio Sachen gemacht. Er hat auch schon länger einen Podcast gemacht. Er hat einen sehr spannenden Philosophie-Podcast mittlerweile. Der heißt Minerva Podcast. Der ist auf Englisch und da interviewt er alle möglichen Philosophen, Philosophinnen zu sehr spannenden Fragen. Dauert immer so 20 Minuten. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Und der hatte quasi auch so ein kleines Home-Studio und er hat dann ganz viele Leute eingeladen und wir haben dann alle unsere Texte eingesprochen und haben dann dieses Hörbuch aufgenommen, das tatsächlich auf CD gepresst wurde und das man käuflich erwerben kann. Ich weiß nicht, ob es nicht mittlerweile auch vergriffen ist, aber vielleicht gibt es beim Verlag noch irgendwie ein, zwei Exemplare und ich glaube, auf iTunes sollte es immer noch geben. Bin ich mir mal nicht sicher. Und es kann aber gut sein, dass die Webseite...
Schlage ich mal für die Shownotes nach.
Ja, kann gut sein, dass es die Webseite dazu nicht mehr gibt.
Wie lange ist es schon her?
Ich glaube, das war 2011. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Also ist schon ein bisschen,
her.
Ein bisschen her. Aber sehr cool, dass man dann irgendwie irgendwann mal veröffentlicht ist dann mit ein paar kurzen Geschichten als Hörbuch.
Das hat da bestimmt auch Weiterkäufer auf deinem Weg zum Journalismusjob. Also das finde ich jetzt schon ziemlich cool, dass du vom Progress zum politischen Magazin wechseln kannst.
Ja, wobei das Progress ja eigentlich schon auch sehr politisch ist
das,
und
das
sehr.
Das stimmt, aber es ist ja der Uni-Einrichtung irgendwie.
Ja.
Oder?
Ja, also ich meine, es ist schon relativ unabhängig, also sowohl halt von der ÖH als auch von mhm. allem anderen irgendwie. Also wir haben auch als Redaktion immer versucht, so ein bisschen, also jetzt nicht irgendwie der ÖH feindlich gegenüber zu sein oder so, aber schon so ein bisschen eine kritische Distanz zu wahren. Mhm. Also natürlich ist man
es ist nicht direkter Sprachrohr von der ÖH.
Nein, also zumindest habe ich es in meiner Zeit als Redaktion nie so gesehen und ich würde es auch schade finden, wenn das so...
Wenn es jetzt passiert.
Wenn das jetzt so passiert, es kann halt sein, dass... Also ich weiß nicht, ob ich es schlecht gefunden hätte, wenn jetzt das Vorsitzende oder so einen Artikel verfasst hätte. Ich glaube auch, dass das schon mal passiert ist oder mhm. dass man gesagt hat, hey, wir wollen euch eine Seite für einen Kommentar geben oder so. Finde ich alles schon in Ordnung, aber es soll halt nicht irgendwie so ein Werbemagazin für die ÖH sein. Mhm. Also einer meiner letzten Artikel, die ich geschrieben habe, das war auch, glaube ich, die letzte, unsere letzte Titelseite im Juni. Mhm. Im Juli hat die Periode aufgehört. Da ging es um das Tutoriumsprojekt, das abgeschafft wurde. Und das war eigentlich ein relativ kritischer Artikel gegenüber der vorherigen oder jetzigen Koalition. Mhm. Ist auch nicht überall super gut angekommen, dass wir das gemacht haben, aber wir fanden, das ist Redaktion wichtig, weil wir dieses Tutoriumsprojekt super spannend fanden.
Kannst du das mal erklären?
Da geht es vor allem um die erstsemestrigen Tutorien, die organisiert werden und die Finanzierung von denen.
Also dass man sich besser kennenlernt.
Genau, genau. Und dafür braucht es ja Trainer, die quasi die Tutorinnen sind. Und die müssen ausgebildet werden und um die Finanzierung von diesen Tutorien ging es. Und das ist immer, also da gab es irgendwie so an den einzelnen Unis einzelne Gruppen, die sich darum gekümmert haben. Und die haben sich immer vernetzt, alle gemeinsam und dann gemeinsam beschlossen, was die Kriterien sind und wer finanziert wird und wer wie stark finanziert wird. Und da gab es halt immer dann so Reibungen mit den Fraktionen, weil das Tutorumsprojekt nicht wollte, dass zu viele fraktionierte Menschen quasi Trainings halten, quasi Tutoren werden, damit nicht am ersten Tag schon irgendwie da in die Fraktion gelockt wirst oder Wahlwerbung kriegst, so als Erstsemestriger an deinem ersten Tag. Und ja, jetzt wurde das Selbstbestimmte wird abgeschafft und jetzt gibt es irgendwie nur noch einen Ausschuss, der quasi die Finanzierung kümmert. Und ja, da gibt es dann verschiedene Sichtweisen, wie das funktionieren sollte. Und jetzt ist dann eher so der technokratische, wir machen einen Ausschuss und der stellt irgendwie Regeln auf und die sind dann neutral und transparent. Und ich finde es ein bisschen schade, weil es davor basisdemokratischer war.
Ich bin nie in den Genuss von so einem Tutorium gekommen. Also ich meine, ich studiere zwei Sachen gleichzeitig, also Sprachwissenschaft, da habe ich nie davon gehört, dass da nur irgend sowas gibt, wie ein Tutoriumsprojekt. Und ich glaube, in der Publizistik gibt es sowas schon, aber nachdem ich schon Sprachwissenschaft zwei Semester studiert habe, habe ich mir gedacht, ich habe eh schon genug zu tun. Ja, aber ich kenne eigentlich keinen Menschen, der jemals bei irgend sowas mitgemacht hat. Das ist schon ein bisschen schade.
Okay. Na, also an der BOKU sind zumindest die Erstsemester-Tutorium ziemlich groß. Mhm. Also es wird auch dann von der Uni irgendwie so beworben, dass man da hingehen soll und kriegt das halt gesagt. Mhm. Ich habe selbst auch keins mitgemacht, weil ich zwei Wochen später angefangen habe mit Studieren erst, weil irgendwie ein Brief zu spät angekommen ist und das dann irgendwie so ein bisschen ein Hassel war, mich da zu inskribieren. Nee. Ja, aber ich habe es ja trotzdem geschafft. Es hat alles funktioniert.
Schon Zeitl her.
Das ist alles schon, damals war das alles noch nicht so streng mit den Deadlines. Also heute sind die Inskriptionsfristen ja viel früher als damals. Ja. Deswegen konntest du dich nur noch bis 30. November einschreiben.
Ja, das kann man nur mehr mit Ausnahmegenehmigung. Also ich habe mir mit Ausnahmegenehmigung irgendwann Ende September, Anfang Oktober eingeschrieben. Aber das muss man auch schon im Juli beantragen oder so. Also.
Okay, ja, das muss also man dann auch schon im Juli wissen.
Ich habe es im Juli schon gewusst, aber ich war außer Landes und habe nicht herkommen können. Und deswegen, ja, es hat funktioniert.
Okay. Na, also das ist das eigentlich ziemlich groß und ich glaube, da machen super viele Leute mit und lernen dann halt auch so eine Gruppe kennen, mit der sie dann... Also ich kenne schon Leute, die quasi so ihr ganzes Studium lang immer mit einer... so die besten Freunde da beim ersten Semester im Tutorium kennengelernt haben und die das eigentlich viel gebracht haben.
Das ist cool.
So, jetzt sind wir aber weit vom Thema weg.
Oh, kein Problem, das ist ja schon ein bisschen so eine Art Lava-Podcast. ja, dann hätte ich nur zwei Sachen. Du bist ziemlich aktiv auf Social Media. Also du hast einen Twitter und einen Instagram-Account. Auf dem Instagram-Account habe ich vorher versehentlich schon die Lieblingsplätzchen gesehen, weil ich nicht dran gedacht habe, dass du die vielleicht da veröffentlichen kannst.
Ja, ich hätte auch dran denken können, dass du die dann siehst und dass das eigentlich eine Überraschung sein sollte.
Naja.
Aber ich dachte mir, wenn ich schon mal was backe, dann
soll passiert ich das, so das nicht so oft.
Nicht so oft, also die Lieblingsplätzchen, das war eine ziemliche Herausforderung, muss ich sagen. Es ist auch ziemlich schief gelaufen.
Naja, dazu später.
Dazu kommen wir dann später, okay.
Ja, auf Twitter, also das ist auch noch so eine lustige Geschichte, als ich die gegoogelt habe an dem Tag, bin ich ja dann natürlich auch auf der Twitter-Profil gestoßen, aber ungefähr 5 Minuten vorher habe ich mein Twitter-Feed gecheckt und habe die retweetet in meiner Timeline gehabt und man denkt, das kann jetzt aber nicht sein. Also ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendwie aus Hamburg, irgendwas mit Computer zum Tor, die Informatik studiert, ich habe leider einen Account vergessen.
Okay.
Die hat die retweetet und deswegen habe ich es gesehen. Und das war nochmal so.
Ich glaube, ich weiß, wen du meinst, aber wahrscheinlich ist das eine Person, die nur. Also, wenn es die ist, die ich meine, dann ist die Person sehr oft in Hamburg, aber wohnt eigentlich in Wien. Aber egal.
Okay.
Können wir ja noch irgendwann klären.
Kann man herausfinden. Du bist auch schon ganz lang bei Twitter. Oder?
Voll. Also, da ging irgendwie mein Blog-Server irgendwann nicht mehr und dann habe ich mir einen Twitter-Account gemacht.
Also du warst nicht nur mit dem Bloggen, sondern auch mit Twitter Early Adopter sozusagen.
Ja, wobei ich Twitter schon, also das gab es schon irgendwie 1-2 Jahre und ich fand das immer urblöd, weil wer soll irgendwie sich auf 140 Zeichen ausdrücken können? Und ja, jetzt sind wir hier Jahre später und man bloggt kaum noch, aber dafür twittert man jeden Tag super viel. Oder ich halt. Ja, also ich habe da relativ früh angefangen. Damals war das alles noch ein bisschen kleiner. Mhm. Habe vor allem Leute aus Luxemburg gefolgt, die damals so in der Blog-Szene auch aktiv waren. Ein paar Leute aus Deutschland, die da irgendwie berühmt waren schon.
Also Twitter-berühmt, oder?
Twitter-berühmt oder halt so Internet-berühmt. Hatte dann aber auch immer schon Leute aus Wien drin und als ich dann nach Wien gezogen bin, habe ich natürlich dann mehr Wien-Accounts auch gefollowt und habe mittlerweile ziemlich viele coole Leute, denen ich folge und mir folgen auch einige Leute und es ist ganz, ganz nett, da so reinzuschreiben, wie man sich so fühlt oder was man so denkt oder was einem so am Herzen liegt.
Ganz nett ist aber jetzt nicht so was, was man so oft über Twitter hört, oder? So fette Rolle und scheiß Twitter und so.
Na voll, also deswegen sage ich auch ganz nett und es ist nicht super toll. Also ich finde, wenn man sich seine Blase so zurechtbaut, dann geht's. Aber also es gibt Sachen, die mache ich einfach nicht mehr so. Irgendwie so große Hashtags lesen, vor allem, wenn sie dann irgendwie gekapert werden. Das mache ich dann nur noch, um halt die Trolle zu blocken, präventiv. Aber mich da groß in Diskussionen reinfetzen, habe ich dann meistens keine Lust mehr. Und also ich finde, man muss dann für das eigene geistige Wohlbefinden sollte man dann schon eher streng sein und sich eher denken, okay, ich blocke jetzt Leute oder schalte sie stumm oder was auch immer. Oder werfe sie aus meiner Timeline, bevor man sich da irgendwie
drüber aufregt.
Zu sehr drüber aufregt oder zu viel irgendwie diskutiert. Also
ja.
Ich weiß nicht, ich habe auch so Twitter-Berühmtheiten oder auch Real-Life-Berühmtheiten wie Armin Wolf habe ich irgendwann entfollowt, weil es mir einfach zu blöd geworden ist.
Inwiefern zu blöd?
Ich weiß nicht mehr, was der Mann, also keine Ahnung, irgendwie so seine Art und Weise, er hat schon öfters kluge Gedanken, aber dazwischen war dann auch viel Blödsinn und viel so sich und irgendwelchen Freunden auf Shooter klopfen, so dieses Gegenseitige, was mich einfach zu sehr genervt hat. Ich dachte, ich brauche das nicht. Wenn Armin Wolf irgendwas Wichtiges, Interessantes schreibt, dann wird es mir irgendwie bei mir landen. Ich muss nicht alles schreiben, was der liest. Was oft passiert, also dass man Leuten folgt, und weil man denkt, okay, ich habe viele interessante Retweets von der Person gelesen. Und dann merkt so, ja, aber sonst schreibt die Person eigentlich nichts Interessantes.
Kannst ja gleich dabei bleiben. Ja. Und dann Instagram, also ich habe nicht gecheckt, seit wann du bei Instagram bist, aber du postest da ganz schön viele Stories. Also ich schaue mal wahnsinnig gerne Instagram-Stories in letzter Zeit.
Ich auch. Also am Anfang dachte ich so, das ist ja wie, sie haben einfach dieses Snapchat-Feature geklaut und warum sollte ich mir das anschauen und warum sollte irgendwer das machen? Mhm. Vor allem, weil ich, also ich weiß selbst nicht, wie lange ich bei Instagram bin, aber wahrscheinlich so 2013 oder sowas in der Richtung, weil ich habe längere Zeit kein Smartphone gehabt, also eher so, weil ich mich nicht drum kümmern wollte und weil ich kein, also vielleicht schon das Geld gehabt hätte, aber irgendwie dachte, das ist so eine große Investition und ich brauche das, glaube ich, eh nicht und so und irgendwann habe ich dann doch gedacht, ja, ich mag jetzt eins haben und hatte dann auch gleich Instagram. Mhm. Und am Anfang fand ich das so voll das Wohlfühl Social Media und ist es für mich in größten Teilen auch immer noch. Weil die meisten Leute irgendwie nette Fotos posten und was im besten Fall nur irgendwas Schönes dazu schreiben und es dann nicht so die großartigen Diskussionen gibt, aber gibt es in manchen Teilen von Instagram wahrscheinlich schon und es gibt wahrscheinlich auch viele Trolle auf Instagram. Und die Stories finde ich einfach meistens ziemlich lustig und auch cool. Also ich schaue mir auch sehr gerne welche an. Es gibt Leute, da drücke ich dann öfters mal gleich weiter, wenn ich sehe, okay, die haben eine Story gemacht. Aber es gibt da welche, da sehe ich es mir voll gerne an. So.
Also was mir bei Instagram aufgefallen ist, ich nutze Instagram ja hauptsächlich für meinen Foodblog, aber jetzt nicht so, dass ich meinen Foodblog auf Instagram hätte. Ich habe sau wenig Follower dafür eigentlich. Aber was mir ein bisschen aufregt, ist, dass es nur mehr so Hochglanzfotos gibt. Man kann eigentlich keine Handykamera-Fotos mehr auf Instagram posten, weil das ist dann schon so schrecklich im Vergleich zu allen anderen. Also das Niveau an Fotoqualität ist so hoch geworden bei Instagram.
Das stimmt. Also das erstaunt mich auch immer wieder so ein bisschen, führt uns vielleicht zurück zu dem mich erstaunt, wie sich Blogs entwickelt haben von vorher, dass das echt, dass da super viele Leute sich super professionalisieren, also nicht unbedingt im Sinne, dass sie viel Geld damit verdienen, aber halt wie sie das aufbereiten und wie sie Fotos machen und dass sie sich dann irgendwie eigene Hintergründe basteln, um halt ihr Zeug, was sie kochen oder gekauft haben oder irgendwie präsentieren wollen, noch besser präsentieren zu können.
Mhm. Also das mache ich ja für meinen Blog schon auch, wenn ich Fotos schieße. Aber ich habe Instagram grundsätzlich einfach von Anfang an dafür genutzt, das, was ich gerade gemacht habe, gerade aus dem Ofen gezogen habe oder was auch immer, einfach zu fotografieren
voll
mit meiner Handykamera, um quasi so eine Aufzeichnung zu haben, was ich wirklich gebacken habe, versus was dann in Hochglanzversion veröffentlicht wird. Aber das traue ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr machen.
Ach, ich finde, das kann man schon machen. Also gerade in den Stories kann man es ja sowieso machen, weil es da ja verschwindet. Aber ich finde, bei den Fotos kann man es auch ruhig machen.
Aber wir haben ja wahrscheinlich auch relativ unterschiedliche so Bubbles.
Ja, wahrscheinlich. Also ich mache da eher so, was mir halt gefällt. Und für mich ist das halt so okay.
Ja, mein ganzer Feed besteht nur aus Foodblogger und Foodbloggerinnen. Das ist schon ein wenig anders. Ja, haben wir mir irgendwas Wichtiges vergessen? Wir haben ja jetzt schon fast eine Stunde geredet.
Arg. Ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, wir haben viele Themen so ein bisschen angeschnitten, wo ich dann nicht so super viel drüber erzählt habe, aber mir fällt jetzt auch nichts ein, was wir wirklich ganz vergessen hätten.
Okay, dann Lieblingsplätzchen.
Lieblingsplätzchen. Ja, wie gesagt, das war schwer, weil ich echt nicht viel backe. Eigentlich nur manchmal so zu Weihnachten. Mhm. Und da mag ich am liebsten ganz einfache, ohne irgendwie Zuckerguss oder Schokolade, Weihnachtsplätzchen. Mhm. So wirklich so mit drei Zutaten.
Mürbteig.
Deswegen habe ich einfach Mürbteig gemacht. Es war dann irgendwie so ein bisschen schwierig, weil wir dann nicht mehr so viel Margarine bzw. Butter im Haushalt hatten. Heute aber ein Sonntag ist. Und
oh ja, das ist in Österreich schwierig.
Ich hätte zur Tankstelle laufen können, aber ich dachte so, okay, ich ersetze einfach ein bisschen Margarine durch ein bisschen Öl und das wird schon. Es stellt sich heraus, das ist dann nicht so die allerbeste Idee, das zu machen. Weil die waren nämlich dann, also ich dachte so, okay, ich nehme eins raus und probiere es und habe halt so eine Zange genommen und es ist dann so super zerbröselt. Du hast das wahrscheinlich gesehen in der Instagram-Story. habe sie dann noch ein bisschen länger gemacht und ich hoffe, dass sie jetzt den Transport bis hierhin überstanden haben, nicht nachgeschaut.
Überraschung.
Und ich habe, das hast du aber auch schon gesehen.
Ja, das sind Ausstechplätze, oder?
Genau.
Also, wo du gesagt hast, Zeppelin,
sind,
haben wir den Kaik.
Zeppeline, ja.
Das ist ziemlich lustig, weil die müsste ich mal nur fotografieren, ne?
Voll. Ja, okay, natürlich sind
naja,
die zwei oben kaputt, aber schon. Das...
Oh nein, ich bin so doof, ich habe schon wieder nicht mein Handy ausgeschaltet, also auf Flugmodus. Ich denke einfach in keiner einzigen Folge drauf. Aber ich bin
und hört man das dann arg?
Ja, ich
oder?
Bin meistens im LTE-Netz. Solange es LTE ist, ist es egal. Das Signal macht es nicht kaputt. Ich kann noch mein Aufnahmegerät dazu, oder? Wunderschöne Fotos. Und jetzt Keksgebrösel.
Voll.
Also Mürbteigkekse in Zeppelin-Form. Dankeschön.
Bitte gerne.
Die schmecken aber schon gut.
Okay. Ich wollte sagen, okay, die sind essbar.
Also ich finde schon gut. Mhm. Achtung, nicht abschmeißen.
Voll.
Noch mehr Brösel. Ui.
Was ich ja sehr mag, ist roher Keksteig. Also ich habe mir überlegt, ob ich einfach rohen Keksteig mitbringe. Aber ich dachte dann so, nein.
Das ist eigentlich lustig.
Ja, ich weiß.
Das hat noch keiner gemacht.
Jetzt habe ich die Idee geklaut, jetzt kann es auch niemand mehr machen, weil dann Leute sagen, ah, das war die Idee.
Kann sie auf die berufen.
Ja. Na klar, dann eigentlich wäre es schon nett, dann Kekse zu machen, Plätzchen zu machen.
Hättest du ja beides mitnehmen können.
Voll. Hätte ich machen können.
So, hint, hint an den nächsten Gast. Die nächste Gäste.
Keksteig zur Hälfte machen und zur Hälfte mitbringen.
Ja, danke schön.
Bitte gerne.
Gibt es noch was zum Song? Oder können wir unseren, meinen Hörerinnen und Hörern schon einen schönen Nachmittag
wünschen?
Oder
können
was
wir
auch immer
eigentlich
für
schon machen? Ich
Tages-
weiß nicht, was. Hast du noch eine Frage, noch irgendwas Wichtiges? Was?
Du kannst noch mal sagen, wie man die im Internet finden kann.
Okay, man findet mich auf Twitter unter JollyEC. Man findet mich, mein Blog findet man unter soulsapple.in. Den Podcast unter angsterschrecken.lu. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie verstanden, sonst findet man das sicher auch alles in den Shownotes.
Instagram.
Instagram jolly_crumble, weil JollyEC sich
Crumble?
Von irgendwer geschnappt hat und meine Radiosendung Crumble heißt.
Okay.
Yes.
Jetzt haben wir aber schon wieder was ich noch fragen kann. Warum heißt die Crumble?
Weil ich irgendwann in der Anfangszeit vom Radio, da war ich irgendwie nur so lose dabei und habe so ein bisschen bei so Jingles und so Sachen mitgeholfen. Gab es irgendwann mal so Grillerei und irgendwer hat da einen Crumble mitgebracht und ich habe mir gesagt, Crumble, das wäre eigentlich ein guter Name für eine Sendung. Und das ist es dann geworden. Also es gab dann quasi so in dieser Gruppe von Leuten, die diese Sendung gemacht haben, in der Konzeptionsphase so eine Abstimmung, wo ich glaube ich sogar noch für was anderes gestimmt habe, weil ich die Idee dann eigentlich nicht mehr so cool fand. Und dann ist es Crumble geworden. Okay, dann wird es jetzt Crumble und es ist jetzt Crumble und ich sag dann manchmal, es ist die Sendung für junge Themen und Streuselkuchen. Eigentlich ist es ziemlich cool, so als Name.
Ja. Und es passt jetzt unsere Kekse.
Voll.
Also gut, dann vielen Dank, dass du zu Gast warst. Bis zur nächsten Folge, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Ciao.
Ciao.
Lieblingsplätzchen ist ein Podcast-Projekt von Jana Wiese. Die Musik stammt von Ergo Fismas. Im Internet findet ihr Lieblingsplätzchen unter www.lieblings-plätzchen.com und auf Facebook, Twitter und Instagram als @liebplätzchen. Natürlich immer mit AE geschrieben. Ich darf mich freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert, zum Beispiel mit dem Subscribe-Button auf der Webseite oder via iTunes. Übrigens sammle ich in meinem Lieblingsplätzchen-Blog gelegentlich andere Podcast-Folgen, die ich cool finde und Artikel, die was mit dem Thema Podcast zum Tor haben. Wenn euch das interessiert, schaut doch da mal vorbei. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!